Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
In diesen letzten Wochen schaut die ganze Welt nach Paris. Olympische Spiele, Paralympics zurzeit. Heute wird diese Zeit der Paralympics mit einer großen Feier, wahrscheinlich wieder einem herrlichen Feuerwerk, wahrscheinlich am Eiffelturm, zu Ende gehen. Aber ich möchte mit euch heute 70 Kilometer nördlich von Paris unterwegs sein, in ein kleines Städtchen Compiègne. Da wohnt eine ältere Dame dort und über ihrem Herd in der Küche hängt ein kleines Bild. 20 mal 24 Zentimeter groß. Ein Holzbild. Man sieht das auch an den Spuren der Würmer, die da mit der Zeit eben sich so durchgefressen haben. Es zeigt Christus und einige Menschen, die sich darum versammelt haben. Die Frau wollte umziehen und so überlegte man, vielleicht kann man dieses Bild, schien so ein Abbild einer russischen Ikone zu sein, vielleicht irgendwie veräußern. Wenn man umzieht, weiß man ja nicht, was kann man alles ins neue, vielleicht kleinere Domizil mitnehmen. Und so fragte man und kam dann in das Auktionshaus Aceton. Und dort erkannte man, das handelt sich nicht um das Abbild einer russischen Ikone, sondern um eine richtige Rarität. Nach einigen Untersuchungen stellte man fest, es ist ein Original aus dem Jahr 1280 von dem Maler Cimabue. Das ist einer der größten Künstler der italienischen Vorrenaissance. Und so bot man an, dieses Gemälde zu versteigern. Und dann wurde es dort versteigert für die unglaubliche Summe von 24 Millionen Euro. Ihr könnt es übrigens sehen, noch nicht jetzt. Es ist zurzeit im Louvre, aber es wird noch renoviert und ab Januar, im Frühjahr, soll es dann dort auch zu sehen sein. Die ganze Zeit hatte diese Frau dieses Bild vor Augen. Ich glaube, die hat das später noch mal anders angeschaut. Weil ihr inzwischen etwas mitgeteilt wurde. Und man stelle sich mal diesen Moment vor. Du gibst da so ein Bildchen hin und denkst, vielleicht gibt es 1,50 €. Und dann wird dir gesagt, wie viel das wert ist. Seht ihr? Und genau das berührt unser heutiger Predigttext. Eine Situation, wo wir vielleicht vor dem Küchenbild unseres Lebens so stehen und nicht so richtig erfassen, was eigentlich auf uns wartet, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und genau das will Paulus den Christen in Ephesus vor Augen malen. Welch eine Herrlichkeit, welch eine wunderbare Zukunft auf sie wartet. Die Herrlichkeit Gottes sollen sie erkennen. Die Herrlichkeit im Blick auf seine Gemeinde. Die Herrlichkeit im Blick auf die Ewigkeit. Die Herrlichkeit im Blick auf Gott selbst. Und so lasst uns mal starten mit dem Blick auf die Gemeinde. Den herrlichen Blick auf die Gemeinde beziehungsweise die Herrlichkeit Gottes im Blick auf seine Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du schon länger in dieser Gemeinde und man geht dann einfach mal so hin, man kennt die Leute, freut sich, wenn man den oder jenen sieht. Ist alles auch ein Stück, dann wird zu einer Gewohnheit. Und das löst vielleicht gar nicht mehr so besondere, tiefe Gefühle immer aus. Wir sind ja zurzeit in einer Predigtserie, wo wir das Besondere von Gottes Gemeinde und auch das Besondere von dieser Gemeinde entdecken wollen. Es kann auch sein, man ist neu und das ist alles irgendwie, alles anders, als man das vielleicht erwartet hatte, wenn man hier so die ersten Male herkommt und es überrollt einen fast. Aber man weiß auch noch nicht so genau, wie ist das alles einzusortieren? Kann ich das alles glauben, was hier so gesagt wird? Vielleicht ist ja manches fremd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann dir sagen, wie es mir ging. Als ich, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, in diese Gemeinde zum ersten Mal kam, da war es für mich, als ob mir jedes Mal bei einer Predigt eine neue Welt aufging. Ich hörte Pastor Jochen Müller, der damals diese Gemeinde gegründet ja hat und predigte. Und ich kam mir vor, als ob ich unter Martin Luthers Kanzel sitzen würde. Ich dachte manchmal, jetzt müssten alle aufstehen und sagen, ja, wir wollen auch mit Jesus leben. Ja, wir geben ihm alles, was auch immer. Und ich notierte mir jeden Abend, wenn ich irgendwas gehört hatte, oh, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Ich wollte lernen, was hier so möglich ist. Ich hatte viele Gemeinden schon, also einige Gemeinden schon gesehen. Ich hatte hier in der Schweiz studiert. Ich hatte in Deutschland Gemeinden kennengelernt während meines Studiums. In der Schweiz, in Österreich, wo ich Freunde hatte. Aber das, was ich hier erlebt habe, das hatte ich nie erlebt. Sowas hatte ich noch nicht gesehen. Nun sind ja inzwischen ein paar Jährchen vergangen, also über 40 haben wir gerade gehört. Und dann kann man ja fragen, Lothar, was ist nun mit deinem Anfangselan so? Du kennst ja jetzt den Laden hier auch. Ich will es euch sagen, ich habe es nämlich aufgeschrieben. Letztes Jahr gab es 50 Jahre Abiturtreffen. Und da sollte jeder von uns erstmal ein Bild hinschicken, wie er früher aussah. Und wie er jetzt aussieht. Nicht, dass du die falschen Leute begrüßt. Und dann, ja, es ist echt, wenn du 50 Jahre nicht gesehen hast, sehen wir schon anders aus. Dann sollte aber jeder auch noch so eine DIN A4-Seite, zwei DIN A4-Seiten vielleicht, schreiben, wie sein Weg weitergegangen ist. Privat, persönlich, auch beruflich. Ich will euch sagen, was ich geschrieben habe. Hier mein Statement. Die Matthäusgemeinde in Bremen ist für mich ein Gottesgeschenk. Eine Kirchengemeinde, wie sie sehr selten in Deutschland zu finden ist. Sie hat mein Leben entscheidend mitgeprägt. Wenn ich an meinen Beruf und an die über 40 Jahre in Matthäus denke, muss ich sagen, besser hätte ich es nicht treffen können. Zitat Ende. Ja, ihr Lieben. So ging es mir. Mir ging es im Grunde wie Paulus, der sagt, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus bei euch und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, höre ich nicht auf zu danken. Ich bin überzeugt, Matthäus ist eine Gemeinde, wo man Gott am Wirken, am Arbeiten sehen kann. Hier wird Glaube nicht nur gepredigt, sondern gelebt. Aber hier wird er auch gepredigt. Das, was wir hier weitergeben, das soll nichts anderes sein als Gottes Wort an dich hineingetragen in deine Situation, hineingetragen in unsere Welt. Und hier wird auch über den eigenen Garten, sprich Gemeindezaun, hinausgeschaut. So wie es hier heißt, von eurer Liebe zu allen Heiligen. Nicht nur zu denen, die meine Blutgruppe haben, also die genauso denken wie ich, was richtig ist und was verkehrt ist. Nein, sondern zu allen, die Jesus Christus lieb haben, die an ihn glauben. Und übrigens dann auch, das ist ja manchmal noch schwerer, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, die Liebe zu allen Heiligen hier unter uns. Denn wenn man sich näher kennt, dann rückt man näher zusammen und dann geht es uns wie den Igeln. Ne? Wenn die näher zusammenkommen, spüren sie ihre Stacheln. Und dann merkt man, Mann, es gibt auch den ein oder anderen sonderbaren Heiligen. Und vielleicht denken das andere genauso von dir, dass du zu dieser Spezialgruppe gehörst. Wie auch immer. Liebe zu allen Heiligen heißt dann, auch wenn mir jemand auf die Nerven gehen kann. Das kann ich in aller Sachlichkeit und Realität ruhig mal feststellen. Aber bleibe ich mit ihm verbunden. Warum? Weil er durch Christus, wenn er im Glauben auch steht, mein Bruder, meine Schwester ist. Denn die Blutsgruppe, die uns verbindet, wenn wir an Christus glauben, ist das Blut Jesu, der nämlich sein Leben hingegeben hat. Das heißt, wenn wir es nachher das Abendmahl feiern, wird das sogar gesagt, sein Blut vergossen hat. Wir, das ist das, was uns zusammenführt. Und deswegen sortieren wir jetzt nicht unsere Liebe oder unsere Wertschätzung danach. Aber Herr Paulus dankt nicht nur, er bittet auch und benutzt dabei ein besonderes Wort. Und da heißt es, ich gedenke euer in meinem Gebet. Er sagt also nicht nur, ich bete, sondern ich gedenke euer in meinem Gebet. Das heißt sogar wörtlich, ich bewirke Gedenken in meinem Gebet. Wo? Wo bewirkt er Gedenken? Nun, er will es bei Gott bewirken. Er will Gott erinnern an das, was die Christen dort in Ephesus beschäftigt, was für sie wichtig ist. Ist ein bisschen menschlich gedacht von Gott, nicht? Also im Sinne, vergiss die nicht bitte. Gott hat alles vor Augen, aber mal ganz ehrlich. Wenn es uns richtig selbst schwer geht, wenn wir irgendwo gerade durchs Trommelfeuer des Leidens gehen, mein lieber Mann, dann betest du nicht, Gott, du weißt ja alles, ist alles in Ordnung so, wie du das machst. Dann flehst du, dann ringst du, dann bittest du. Dann, wenn du vielleicht einen Menschen hast, den du liebst und der im Moment so leiden muss, dann sagst du, bitte Gott, vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Auch wenn wir wissen, Gott sieht alles. Aber unser Herz ist dann voll und wir möchten, dass das geschieht, wo wir denken, Mann, Herr, es wäre so wichtig. Und wisst ihr, was noch ein Nebeneffekt eines solchen Gebetes ist? Es bewirkt nicht nur, wenn wir für andere beten, ein Erinnern, sozusagen Gott erinnern, sondern auch etwas bei uns selbst. Das löst nämlich etwas in uns aus. Wenn wir für einen anderen Menschen intensiver beten, dann tritt er mir vor Augen. Ich habe ja jetzt, Katrin hat ja schon gesagt, ich bin jetzt im Ruhestand und sie spricht immer, früher sei ich durch die Gemeinde gerauscht, jetzt habe ich so einen Puls von 40, ne? Oder so. Nee, nicht ganz, 50 glaube ich. Aber jedenfalls, ich habe so viel Ruhe, ich habe so viel Zeit. Und jetzt kann ich auch mehr beten. Eine, vielleicht auch eine Ermutigung für all die, die denken, oh, ich müsste mehr beten. Es kommt noch Zeit, da hast du mehr Zeit. Aber jetzt habe ich mehr Zeit. Und wenn ich am Sonntag vielleicht was höre von euch, mit einem Einzelnen spreche, dann gehe ich nach Hause wieder und versuche mir das nochmal kurz zu notieren. Und inzwischen habe ich eine lange Liste, wo eure Namen, nicht alle, aber doch ziemlich viele, kann ich sagen, draufstehen. Und wenn ich dann für euch bete, dann tretet ihr vor mein inneres Auge. Dann bin ich euch ein Stück nah. Und dann sieht man, dann bittet man für Mitarbeiter, aber man merkt, ja, das sind doch nicht nur Mitarbeiter. Das sind, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, Menschen wie du selbst, die vielleicht gerade an irgendeinem Punkt kämpfen, ringen, oder sich an einem Punkt besonders freuen. Und dann darf ich ein Stück mit euch einfach gehen, ohne dass ihr das merkt. Wisst ihr, das ist etwas Herrliches. Aber worum bittet denn Paulus? Er schreibt, ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, das unterstreicht er hier noch, toll, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Und was da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, weil wir die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und jetzt schaut Paulus gewissermaßen rüber über das, was uns im Moment nur beschäftigt. Er schaut die Herrlichkeit Gottes im Blick auf die Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes erkennen, im Blick auf die Ewigkeit, Entschuldigung, im Blick auf die Ewigkeit. Er sieht diese Hoffnung und das überreiche Leben, das auf die wartet, die an Christus glauben. Er sieht die herrliche Schönheit des Himmels und des Erbes, das bereitet ist für die, die unterwegs sind mit Christus. Und er sieht die gewaltige Kraft, die in Christus selbst steckt. Und er hat das Gefühl, das alles ist nicht so richtig auf dem inneren Radar der Christen, noch nicht in Ephesus. Und so möchte er sie erinnern, möchte ihnen ein Stück Vorhang zur Seite schieben, so wie ich es am liebsten jetzt tun würde. Eure Herzen ein Stück so öffnen, dass dieses ihr hört, nicht nur als mein Wort, sondern als das, was Gott dir persönlich gerade sagt, was er dir mitgeben will. Nun, wie kann das geschehen, dass wir uns so öffnen für ein solches Wort? Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Man könnte es so machen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte es so machen, dass man sich mal einen Bibelvers, der das so beinhaltet, vielleicht sogar aus diesem Abschnitt, nimmt und ihn eine Woche lang liest, darüber nachdenkt. Nicht mehr, nur ein Vers. Jeden Tag. Ihn vielleicht 10-mal lesen am Tag. Und dann unterschiedlich betonen. Es für sich persönlich anwenden und sagen, jawohl, darauf will ich vertrauen. Und ich habe ja mehr Zeit jetzt. Ich habe in diesem Sommer was versucht, das gelingt mir leider nicht so ganz. Aber bei dem, was mir gelungen ist, das war schon herrlich. Ich habe in diesem Sommer versucht, das ganze erste Kapitel des Epheserbriefes auswendig zu lernen. Und ja, ihr sagt jetzt, wow. Aber jedes Mal, wenn ich das dann wieder sage, ne, also wenn ich dann anfange, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen an himmlischen Gütern durch Christus, in ihm hat er uns erwählt und so weiter. Dann merke ich immer, war das jetzt so oder war das so, kam jetzt schon der Ratschluss oder war nur es der Wille und der Ratschluss kommt später. Ich vergesse etwas. Dann gucke ich rein und denke, Mensch, wäre so wichtig, dass du, darfst du nicht vergessen, das ist sowas Schönes. Und bei diesem Auswendiglernen ist etwas passiert. Dieses Wort ist 50 Zentimeter tiefer gerutscht vom Kopf in mein Herz. Und ich würde euch so gerne etwas mitgeben von dem, was mich erfüllt, von diesem Blick in Gottes Ewigkeit, von einer Herrlichkeit, die atemberaubend ist, von einer Zukunft, die nicht mehr eingeschränkt ist, von einem Miteinander, wo es keine Spannungen mehr gibt, die überschwängliche Größe seiner Kraft erleben. Und wenn es hier heißt Hoffnung, dann ist nicht damit gemeint, dass mal das vielleicht passiert. Wenn wir im normalen Umgang miteinander Hoffen aussprechen, dann wünschen wir uns, dass etwas passiert. Wir denken vielleicht, es wahrscheinlich passiert ist, aber hoffentlich auch. Wenn aber die Bibel von Gott sagt, dass er uns eine Hoffnung bereithält, gibt, dann ist es mehr. Dann ist es etwas, was er bereithält, was schon fertig ist. Und deswegen könnte man diesen Vers auch besser übersetzen, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er für uns bereithält. Das ist fertig. Wir sind jetzt hier Durchreisende, unterwegs dahin, zu dieser Herrlichkeit, die alles in den Schatten stellt. Wenn wir hier beten am Ende des Vaterunsers, oder am Anfang heißt es ja, dein Reich komme, und spät am Ende heißt es, denn dein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit. Dann sagen wir nichts anderes, Herr, als wir sind zu dir hin unterwegs. Wir möchten, dass dieses Reich kommt. Wir möchten die Kraft, die größer ist, dann erleben. Hier sagt Paulus, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt. Und die haben wir sogar jetzt schon erfahren. In dem Moment, wo du Christus dein Herz schenkst, und ich weiß nicht, ob du das schon mal so getan hast, muss das nicht, man kann ihm immer wieder das Herz öffnen, aber es gibt meist einen Moment, wo man das so mal richtig für sich tut, wo man das in Anspruch nimmt, dass all das, was so nicht richtig gelaufen ist im Leben, man ihm sagt. wo man vielleicht auch Dinge in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung waren, zu einem Menschen hingeht und um Entschuldigung bittet. Wo man einfach sich auf ihn ausrichtet und sagt, hier bin ich, mit all meinen Schwächen, mit dem, was du mir als Gaben geschenkt hast. Ich möchte nur noch eins, ich möchte dir gehören. Da beginnt die Kraft seiner Stärke zu wirken. Und die ist ja noch, geht ja noch viel weiter. Denn die Bibel sagt uns, in dem Moment, wo das geschieht, wo ich mich so Christus ganz anvertraue, da passiert etwas, da wird ein neuer Mensch geboren. Sie spricht von der Wiedergeburt. Das ist etwas, was wir nicht machen können. Unsere Geburt haben wir nicht gemacht. Und genauso ist es bei der Wiedergeburt. Sie erfolgt durch Gottes Kraft. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, ja zu einer herrlichen Zukunft, einer Ewigkeit, die alles überstrahlt. Und wenn diese Ewigkeitsperspektive mein Herz erfüllt, dann bin ich auch hier in dieser Welt anders unterwegs. Es gab jetzt eine interessante Diskussion. Vor 3 Monaten in New York diskutierte einer der bekanntesten Atheisten, Richard Dawkins, mit einer Mitstreiterin, ich muss sagen früheren Mitstreiterin, Ayaan Hirsi Ali. Sie hatte sich letztes Jahr in einer Krise ihres Lebens dem christlichen Glauben zugewandt. Und Dawkins dachte, es kann ja nicht wahr sein. Und hat dann mit ihr einen Briefwechsel gehabt. Und es ging dann so weit, dass er ihr vorgeschlagen hat, eine öffentliche Diskussion mit ihr zu machen. Und das Interview könnt ihr auf YouTube sehen, ist im Englisch, aber ist hochinteressant, was über diese Frau da oder von dieser Frau auch noch gesagt wird. Dawkins fragte sie: Ayaan, ich habe dich immer für einen der mutigsten Menschen gehalten, die ich kenne. Wie konntest du dich einer solchen Schwäche hingeben? Nun, und du gehst nun in die Kirche und hörst dem Pfarrer zu? Bemerkst du nicht, wie viel Unsinn er redet? Nimmst du das wirklich ernst, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und zur Verblüffung von Dawkins antwortet Ali, für mich klingt das, was der Pfarrer sagt, nicht unsinnig. Es gibt Sinn. Und ist erfüllt von der Weisheit aus Jahrtausenden. Wenn es etwas sehr viel Mächtigeres gibt als uns, der das alles erschaffen hat, dann sind Auferstehung und andere Wunder doch keine große Sache. Hirsi Ali hat es erkannt, wenn es einen so mächtigen Gott gibt, der das alles erschaffen hat, dann sollte alles andere ihm doch möglich sein. Dann kann ein Saulus zum Paulus werden. Dann kann eine Ali Hirsi zu einer Christin werden. Sie hatte ja diese Krise gehabt und da war sie völlig unten, die sie vorher jede Religion bekämpft hat. Ursprünglich war sie sogar eine fundamentalistische Islamistin. Und dann in dieser Krise merkte sie, dass das, was sie glaubte oder für richtig hielt, für wahr hielt, ihr überhaupt keinen Halt mehr gab. Und sie hat es so dann ausgedrückt: Ein Leben ohne irgendeinen geistlichen Trost ist unerträglich. Und so hat sie es auch empfunden. Und damit sind wir beim Dritten, bei dem, der dieser Trost selbst ist. Die Herrlichkeit Gottes erkennen im Blick auf Gott selbst. Paulus beschreibt Jesus Christus als Gott, den Gott zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat, über alle, haben wir gerade im Lied gesungen, Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst genannt werden mag, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen und dem alle Dinge unter seine Füße er getan hat. Also hier macht Paulus, der überschlägt sich mit Worten. Also hier, Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, das ist fast immer das Gleiche, nur eine ganz kleine Unterschiedlichkeit da drin. Er unterstreicht also nicht nur doppelt, dass Gott, dass Jesus alle Macht hat. Er unterstreicht es vierfach. Und wenn es jetzt einer noch nicht richtig begriffen hat, sagt er, und was sonst genannt werden mag, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und falls es noch nicht begriffen wurde, sagt er, und hat alle Dinge unter seine Füße getan. Unter seine Füße tun, das war in der damaligen Welt ein Bild für einen völligen Sieg. Also wenn ich meinen Fuß so auf einen anderen stelle, weiß er ist besiegt. Und das war damals dieses Bild. Und dieses Bild benutzt Paulus und sagt, er hat alle Dinge unter seine Füße getan. Alles, was dem Leben Gottes als Feind gegenübersteht, das ist besiegt, das ist bereits besiegt. Wir sehen es noch nicht, das weiß ich. Aber es ist besiegt. Und was heißt das? Der Tod ist besiegt. Das Leid ist besiegt. Das, was wir hier immer wieder als Chaos erleben, ist besiegt. All das, was gottfeindlich unterwegs ist, ist besiegt. Christus hat es gemacht. Und wir sind unterwegs zu dem Tag, an dem das sichtbar wird. Manche denken so, also Paradies oder Ewigkeit bei Gott, das ist so wie so ein stilles, heimliches Plätzle, wo wir dann sitzen, beten, Gott danken und so weiter. Nee, das wäre ja Langeweile pur. Nein, 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 nein. Wir sind unterwegs zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo wir eine Schöpfung erleben, wo nicht mehr Tod herrscht, wo nicht mehr ein Tier das andere fressen muss, wo wir nicht mehr erleben, dass wir enttäuscht werden, wo wir eine Gemeinschaft erleben, die viel stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können, wo wir einander wertschätzen, wo wir erfüllt sind von Gott selbst. Hier heißt es, wo er das Haupt und wir sein Leib sind, und zwar vollkommen. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir hoffen ja immer, wenn hier jemand reinkommt, dass er doch irgendwo ein bisschen auch Gottes Herrlichkeit erkennen kann. Ne? Aber ich sage euch eins, so ganz gelingt uns das nie. Da gibt es immer ein paar Dinge, die wir doch nicht so toll können. Wir bemühen uns, wir machen was. Das ist immer nur bruchstückhaft. Aber wenn das sein wird, dann wird alles andere sein. Das gilt nicht nur für die Gemeinde. Dann herrscht ja auch nicht mehr, gibt es nicht mehr die Gemeinden, dann gibt es nur noch eine Gemeinde Jesu Christi. Und das gilt sogar auch für jeden von uns persönlich, dass wir von Christus so erfüllt sind, dann sieht uns jemand so, als ob er Christus selbst sieht. Das ist die Konsequenz. Das hat ein Buchautor und Pastor Timothy Keller einmal herrlich ausgedrückt. Ich möchte euch das vorlesen. Es wird eine Wiederherstellung des Lebens sein. Wir bekommen die Liebe, den Körper, den Geist, das Wesen, nach dem wir uns immer gesehnt haben. An diesem Tag werden wir einander sehen und sagen, ich wusste es immer, dass du so sein kannst. Manchmal habe ich davon einen flüchtigen Eindruck bekommen. Hier und da ein kurzes Aufblitzen. Und nun sieh dich an, nicht zu fassen. Und dann stehst du mir gegenüber und sagst, Mann, mir geht's genauso. Versteht ihr? Dann ist auf einmal all das, was uns hier einschränkt, zu Ende. Völlige Harmonie, vollkommene Liebe und Wertschätzung. All das ist vorbei, was sonst hier das einschränkt. Und woran erkennen wir das? Gott hat ein Zeichen dafür gegeben. Die Auferstehung. Die Auferstehung ist das Zeichen. Er, in der Kraft, in der er lebendig wieder wurde, von den Toten auferstand. Er ist, und so hat es mal jemand ausgedrückt, ich finde das Bild herrlich, wie ein Krokus, der sich nach einem Winter durch die Schneedecke müht und dann hervorkommt und zeigt an, der Winter wird bald ein Ende haben. Und der Frühling wird kommen und das Leben wird wieder erwachen. Und so ist die Auferstehung Jesu wie ein Krokus. Er zeigt uns an, was auf uns wartet, wenn wir Christus folgen, wenn wir ihm unser Vertrauen geschenkt haben. Er zeigt uns an, was Gott alles für uns bereithält. Ein Leben, in dem es keinen Tod mehr eben gibt, wo der Tod ein für alle Mal besiegt ist. Und während wir unterwegs sind, Wisst ihr, was wir da sein sollen? Krokusse, die hier in dieser Welt so ein Stück des Lebens Jesu aufbrechen lassen, zeigen lassen. Dein Berufskollege, mit dem du vielleicht zusammen an der Werkbank stehst oder im Büro unterwegs bist. Deine Kundschaft, mit der du zu tun hast. Oder dein Nachbar. Oder auch in deiner Familie. Ja, selbst so eng, dass man sagen kann, deine Kinder. Sie sollen ein Stück von dem erleben, wenn sie uns begegnen, wenn sie dir begegnen, was Leben aus Gott bedeutet. Was Gott schaffen will und was einmal in Ewigkeit vollkommen da ist. Wir haben gestern gehört, jetzt ist das Reich Gottes. Das meint, jetzt ist der Anbruch. Und dieser Anbruch möchte sich ausbreiten. Er möchte es viel, es sollen viele erkennen, was das heißt. Diese Welt wird nie Frieden haben. Das erleben wir ja gerade. Diese Welt wird immer wieder auch von Dingen durchdrängt, wo wir uns an den Kopf fassen, wo wir Furcht und Angst vielleicht sogar kriegen können. Wenn wir an alle möglichen Sachen denken, will ich gar nicht die ganzen Krisen aufzählen. Aber diese Welt wird einmal erneuert werden. Es wird eine neue Welt und einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und bei dieser Welt darfst du dabei sein. Zu dieser Welt darfst du mit unterwegs sein, wenn du an Christus glaubst. So. Und deshalb haben wir ein anderes Gemälde als diese scheinbar schlichte russische Ikone. Wir haben ein Gemälde, das unsagbar herrlicher ist, wertvoller ist. Einen Schatz, den wir besitzen dürfen, wo uns der Mund offen stehen bleibt und die Augen übergehen, weil Christus uns so beschenkt hat. Amen. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir das feiern mit dem Abendmahl. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, als er das letzte Mal zusammen war mit ihnen auf dieser Erde, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks, also trinken, bis dass ich neu trinken werde in meines Vaters Reich, also in der Ewigkeit. Aber da hört er nicht auf. Neu trinken werde in meines Vaters Reich mit euch. Mit euch. Und das dürfen wir jetzt auf uns anwenden. Und das, was wir jetzt miteinander machen, das ist sozusagen die Interimszeit, die Zwischenzeit, wo wir sagen, jawohl, ich bin unterwegs auf das Mal, wo du schon auf mich wartest, wo du alles bereit gemacht hast. Und dürfen ihm alles geben, was uns jetzt gerade beschwert, was vielleicht auch nicht gut war in unserem Leben. Dürfen ihm unsere Schuld bringen und um Vergebung bitten. Und wir dürfen auch sagen, wir können uns an ihm einfach freuen für all das, was er getan hat. Und so wollen wir uns so einen Moment nehmen, wo wir noch einmal so vor unser inneres Auge, vor unser Herzensauge, wenn man so will, das treten lassen in Beten für uns selbst. Und ich schließe dann dieses Gebet. Herr Jesus Christus, du hast den Himmel verlassen und bist in unsere Welt gekommen, hast auf dich all das genommen, was wir an Schuld, an Ungerechtigkeit, an Versagen haben, damit wir dein Leben bekommen, bist du in den Tod gegangen, hast den Tod besiegt für uns. Und das feiern wir jetzt, Herr. Und geben dir alles, was das in irgendeiner Weise, was diesen Blick zu dir trübt oder einengt. Wir wollen auf dich sehen, auf den, der für uns alles gegeben hat. Und so wollen wir jetzt Brot und auch Wein zu uns nehmen und dir dabei begegnen. Amen. Und so hören wir jetzt auf die Einsetzungsworte. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Und solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen. Und ihr Lieben, jetzt wollten wir euch einladen. Es sind Tische bereit, wo ihr das Abendmahl empfangen könnt, im Saal und auch hier. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch, ja, hier gibt es auch noch einen Tisch. Jawohl. Und dann kommt ihr, während wir nun miteinander auch mit dem Praise-Team Gott loben, uns auf ihn ausrichten, so nach vorne und nehmt euch entsprechend die Oblate, tunkt sie ein in den Kelch und dann die Oblate nehmt ihr zu euch. Und wenn dann alles vorbei ist, dann beschließen wir das Ganze wieder mit einem Gebet. Nun kommt, schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.